Wie ihr gemerkt habt, haben wir heute ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sound. Die Funker funken uns in den Gottesdienst, ist aber nicht weiter schlimm. Sollten die Geräusche auftauchen, einfach ignorieren. Unsere Technik arbeitet dran. Es ist extrem luxuriös, als Kirchengemeinde am Sonntag zusammenkommen zu können. Und das größte Problem ist ein Funkverein, der zwischendurch mal Störgeräusche macht. Das ist nicht der Normalzustand für die meisten Christen weltweit. Von daher können wir uns trotzdem freuen, obwohl manchmal ein paar Geräusche reinfunken. Ihr habt alle heute einen Zettel auf eurem Platz und ich bitte euch mal, euch diesen Zettel anzugucken. Da steht eine Frage drauf und ich möchte euch einladen, mal kurz in euch zu gehen und euch die Frage zu stellen und zu beantworten. Mit welchem Wort lässt sich Jesu Botschaft und Dienst deiner Meinung nach am besten zusammenfassen? Mit welchem Wort? Oder wenn du eine Frau bist, du darfst drei Worte verwenden. Schreib ein bis maximal drei Worte auf, also einen Begriff. Ich möchte nicht, dass ihr eine Aufzählung macht, sondern einfach nur einen Begriff oder ein Wort, was deiner Meinung nach die Botschaft und den Dienst Jesu zusammenfasst, wo alle anderen Begriffe, die dir in den Kopf kommen, mit reinpassen. Okay? Ein Begriff, wo alles reinpasst. Was ist das eine Wort, der eine Begriff, der die Botschaft und den Dienst Jesu als ein Wort zusammenfasst, beziehungsweise alle anderen Aspekte seines Dienstes, alle anderen Aspekte seiner Botschaft überschreiben und vereint? Vorschläge, was habt ihr euch aufgeschrieben? Welchen Begriff? Liebe, Gnade, Rapper? Ah, Wetter. Wetter? Wetter. Ach, Retter, Retter, ich hab was auf den Ohren. Andere? Hoffnung. Nochmal? Dienerleiter, das ist eine Frau. Hingabe. Heiligung, okay. Herrschaft. Königreich. Was war da hinten? Versöhnung. Erneuerung. Leben. Opferbereitschaft. Also wir haben verschiedene Vorschläge. Was jetzt eigentlich? Also wir sagen, Jesus ist unser Herr und Erlöser, unser größter Schatz. Er ist unser Lehrer, er ist derjenige, der uns vorangeht. Ich frage euch, was ist der Begriff, der alles zusammenfasst? Und jeder bringt mir ein anderes Wort. Daran erkennt man, dass wir eine sehr postmoderne Gemeinde sind. Ja? Was ist der Dienst und die Botschaft Jesu für mich? Und wir haben die Begriffe, die ihr genannt habt, die sind schon nicht schlecht, die sind ganz gut. Aber nur ganz wenige haben tatsächlich den Kern getroffen. Und da wir eine postmoderne Gemeinde sind, werden nachher ziemlich viele rumdiskutieren. Ja, aber mein Begriff, der ist doch auch gut. Und mein Begriff stimmt eigentlich, der andere ist doof. Was ist der zentrale Begriff der Botschaft und des Dienstes Jesu Christi, der alle anderen Begriffe unter sich vereint? Die Antwort ist das Königreich. In diesen Begriff passen alle anderen Begriffe rein. Ja, die Priska freut sich, die hatte das. Sehr gut. Liebe, Gnade, Hoffnung, Versöhnung. Alles, was ihr genannt habt, passt in diesen Begriff Königreich rein. Gordon Fee ist ein bekannter Neutestamentler. Der nennt das Reich Gottes ein sine qua non, also eine Sache, ohne die der Dienst und die Botschaft Jesu nicht denkbar ist. Wenn du den Begriff Königreich wegnimmst, dann ist der Dienst und die Botschaft Jesu nicht repräsentiert. Im RGG, dem Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaften, da steht, das Reich Gottes ist der Leitbegriff der Verkündigung Jesu. Nehmt mal die ersten 200 Seiten eurer Bibel, die drei synoptischen Evangelien. Was denkt ihr, wie häufig lehrt Jesus zum Beispiel über die Liebe? Schätzung. Wie oft lehrt Jesus über die Liebe? Richtig, zweimal. Der Begriff Liebe, Agape, kommt in den ersten 200 Seiten der Bibel genau 15 Mal vor. Im Vergleich finden wir in den ersten drei Evangelien über 100 Mal den Begriff Königreich. Und Jesus lehrt sehr viel über das Königreich Gottes. Tatsächlich ist es so, dass in den Evangelien, wenn die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas die Botschaft und den Dienst Jesu zusammengefasst haben, dann haben sie immer gesagt, Jesus predigte die Botschaft vom Königreich. Das Evangelium Gottes, das Evangelium vom Königreich. Und wir, also die Predigtreihe, in der wir gerade drin sind, so viel mehr, hat auch den Gedanken aufgegriffen, hey, wir als evangelikale Christen, wir Freikirche, wir denken immer, wir haben sofort die richtige Antwort und die anderen haben die Antwort nicht. Und wir haben so einen Tunnelblick, wir haben viele blinde Flecken und wir denken, wir wissen alles. Und tatsächlich ist es gar nicht so. Es gibt so viel mehr, das wir entdecken können. Es gibt so viel mehr zu entdecken. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 15. Wer sein Smartphone da hat oder seine Bibel dabei hat, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor, Markus 1, ab Vers 14 und 15. Und in den meisten Bibeln wird dieser Abschnitt überschrieben mit den Worten, Jesu erster öffentliche Dienst oder Jesu Wirken, Beginn des Wirkens Jesu. Also Jesu beginnt seinen Dienst, er beginnt seine Botschaft zu predigen und hier ist der Text. Markus 1, 14. Nachdem Johannes, der Täufer, gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Doppelpunkt. Er sagte, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Also Jesus hat begonnen mit seinem Predigtdienst, er hat gepredigt, das Reich Gottes ist nahe und dann gesagt, glaubt diese Botschaft. Also glaubt die Botschaft, dass das Reich Gottes nahe ist. Und ich finde, die entscheidende Frage ist, was ist denn jetzt die Botschaft vom Reich Gottes, die wir glauben sollen? Wenn Jesus, unser Religionsstifter, sagt, hey, das Reich Gottes ist nahe und glaubt diese Botschaft, kehrt um und tut Buße, dann sollten wir als Christen wissen, was Jesus da eigentlich gepredigt hat, wenn er von der Botschaft des Reich Gottes gesprochen hat. Lasst uns heute Morgen gemeinsam auf die Suche nach Antworten auf die folgenden vier Fragen machen. Zuerst, was bedeutet der Begriff Reich Gottes? Ich denke, das ist essentiell, da kommen wir nicht drum rum. Wenn wir nicht wissen, was der Begriff bedeutet, können wir auch nicht glauben, was Jesus darüber sagt. Zweitens, was bedeutet, dass das Reich Gottes nahe ist? Drittens, was bedeutet es praktisch? Und viertens, was bedeutet das für dich und für mich? Okay, let's go. Was bedeutet der Begriff Reich Gottes? Wenn wir in unserer deutschen Bibel lesen, das Reich Gottes, dann steht im Alten Testament auf Hebräisch das Wort Malkut und im Griechischen steht das Wort Basileia. Und das wird im Deutschen übersetzt meistens als Königreich Gottes, das Reich der Himmel oder Reich Gottes, ist aber eine eher unglückliche Übersetzung, weil wenn wir an ein Reich denken, zum Beispiel an das Römische Reich, dann denken wir an ein geografisch begrenztes Gebiet, in dem ein König herrscht. Das ist aber nicht der Gedanke des hebräischen und des griechischen Wortes. Eine bessere Übersetzung wäre die Königsherrschaft Gottes. Wenn wir von der Herrschaft eines Königs sprechen, sprechen wir nicht unbedingt von einer Landkarte und geografischen Grenzen, sondern eher von der Herrschaft eines Königs. Es geht weniger um ein Gebiet, sondern es geht mehr um die Durchsetzung der Macht Gottes. Wenn Jesus vom Königreich Gottes spricht, spricht er eigentlich von der Durchsetzung der Macht Gottes. Wenn er also sagt, das Reich Gottes ist nahe, das hat er nie gesagt, weil er kein Deutsch gesprochen hat, die Sprache gab es da noch nicht, dann meinte er eigentlich, oder sagte er eigentlich, die Durchsetzung der Macht Gottes ist nahe. Die Zeit ist nahe, wo die Macht Gottes voll durchgesetzt werden wird. Und die Botschaft von dieser Königsherrschaft, von dieser Durchsetzung der Macht Gottes zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Das ist keine Sache, die beginnt mit Jesu Wirken, dass er anfängt zu predigen über dieses Thema, sondern das haben wir von Beginn, von Genesis bis zum Ende, Offenbarung. Und um den Begriff Königsherrschaft Gottes besser verstehen zu können, müssen wir ein ganzes Stück rauszoomen aus unserem Text in Markus 1, rauszoomen und die Bibel als Ganzes betrachten. So, wir werden heute nur so als Einleitung mal komplett die ganze Bibel behandeln. Okay, also ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Nachher gibt es Hot Dogs. Aber erst nach der Predigt. Also die Bibel erzählt eine Geschichte von Anfang bis Ende. Und diese Geschichte kann man grob unterteilen in vier Akte. Nicht in Akten, sondern in Akte. Und zwar in die vier hier. Es beginnt alles mit der Schöpfung. Gott schafft Himmel und Erde in 7 Tagen. Wir haben den 2. Akt, der kommt relativ bald nach dem 1. Akt, nämlich der Sündenfall. Die Welt geht kaputt. Dann 4. Akt, Erlösung. Jesus Christus kommt, um die Menschheit zu erlösen. Und der 4. Akt ist die Wiederherstellung am Ende. Und als Menschen stehen wir, jeder, der hier in diesem Raum sitzt, stehen wir in Beziehung, und zwar in 4 verschiedenen Dimensionen. Wir haben einmal eine Beziehung, in der wir stehen, Beziehung zu Gott. Entweder sie ist intakt oder sie ist kaputt, das ist die erste. Zweitens die Beziehung zu uns selbst, dann die Beziehung zu anderen und die Beziehung zur Schöpfung. Also wir stehen alle in einer 4-dimensionalen Beziehung, und das ist die Bewegung. Beziehung zu Gott, Beziehung zu uns selbst, Beziehung zu anderen, Beziehung zur Schöpfung. Lass uns mal die Bewegung gemeinsam machen, können wir uns besser merken. Beziehung zu Gott, Beziehung zu uns selbst, Beziehung zu anderen und Beziehung zur Schöpfung. Wenn jetzt da unten Wasser wäre, wäre es wie Wasser-Aerobic. Und jeder dieser 4 Akte der Geschichte der Bibel oder die Geschichte, die die Bibel erzählt, jeder dieser 4 Akte hat eine grundlegende Auswirkung auf diese Beziehungen, in denen wir stehen, auf diese 4-dimensionale Beziehung. Akt 1, die Schöpfung. Also Gott schafft das Universum, er ist der Schöpfer, er macht alles, was darin ist, und alles ist gut. Adam lebt in perfekter Beziehung zu Gott, er lebt in der perfekten Beziehung zu sich selbst, zu Eva und zur Schöpfung. Und dann haben wir den 2. Akt, den Sündenfall. Die Sünde kommt in die Welt und die Sünde macht Beziehung kaputt. Die Sünde zerstört die Beziehung zu Gott, die Sünde zerstört die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung mit anderen und die Beziehung zur Schöpfung. Und der 3. Akt, Erlösung. Die Bibel, das Neue Testament erzählt, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, sich inkarniert hat, sich eingefleischt hat, Gott sich gegossen hat in einen menschlichen Körper, um sündfrei zu leben, um ans Kreuz für uns zu gehen, stellvertretend für unsere Sünden, den Zorn des Vaters zu tragen, damit wir als seine Geschöpfe Zugang zum Vater haben können. Er ist am 3. Tag auferstanden und hat den Tod und die Sünde besiegt. Und Jesus heilt unsere Beziehung zu Gott. Jesus heilt unsere Beziehung, unsere Einstellung zu uns selbst. Jesus heilt unsere Beziehungen zueinander und Jesus heilt unsere Beziehung zur Schöpfung. Ich klicke mal hinterher. Und ihr seht, dieses Wort Beziehung ist irgendwie kleiner geschrieben, ein bisschen grauer, weil irgendwie hat er das getan in unserem Leben, wenn wir Christen sind, aber irgendwie nicht so ganz komplett. Eine Beziehung zu Gott ist für Christen jetzt wieder möglich, aber wir haben immer noch unsere Schwierigkeiten, Gott zu begegnen. Ist immer noch da, diese Schwierigkeit. Heute Morgen ist noch keiner in die Gegenwart Gottes getreten und hat ihn mit Augen gesehen, mit seinen Ohren gehört und hat ihn körperlich gespürt. Oder unsere Beziehung zu uns selbst. Wir haben schon eine neue Identität in Christus bekommen, als wir Christus angenommen haben, als er sich unser erbarmt hat. Und trotzdem kämpfen wir noch immer mit unserer Vergangenheit als Christen. Auch das ist noch nicht vollkommen hergestellt. Oder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die sind immer noch extrem schwierig. Du könntest dich jetzt zu deinem Nachbarn umdrehen und könntest relativ wahrheitsgemäß sagen, mit dir zusammenzuleben ist echt nicht einfach. Brauchst aber nicht machen, ist okay. Und obwohl wir Christen sind, können wir immer noch nicht in Harmonie mit der Schöpfung leben. Ja? Es ist immer noch nicht möglich, in Harmonie mit der Schöpfung zu leben. Wenn du denkst, es ist möglich, dann schlaf doch einfach mal die nächsten 2 Wochen draußen im Wald ohne Schlafsack. Dann wirst du merken, es ist nicht möglich. Die Regenwälder werden immer noch abgeholzt. Ich gehe davon aus, dass auch Christen damit involviert sind, zumindest mit ihrem Konsumentenverhalten. Wir verpesten immer noch die Luft mit unseren Autos. Unsere Beziehung zur Schöpfung ist schon irgendwie wieder heil gemacht, aber noch nicht vollkommen. Wenn du anderer Meinung bist, komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich werde deine Aussage einfach ignorieren. Und der 4. Akt ist die Wiederherstellung, von der die Bibel spricht. Es wird eine Zeit kommen, in der wir in perfekter Beziehung mit Gott sein werden. Es wird eine Zeit kommen, in der wir in perfekter Beziehung zu uns selbst sein werden. Es wird eine Zeit kommen, wo wir in perfekter Beziehung zu anderen sein werden und wo wir in perfekter Beziehung und Harmonie mit Gottes Schöpfung sein werden. Es wird eine Zeit kommen, es steht fest geschrieben in Gottes Wort. Zusammenfassend könnte man sagen, die Bibel erzählt eine Geschichte, wie die Beziehung zwischen Gott und seiner Schöpfung A durch den Sündenfall zerstört wurde, dann in Christus repariert wurde und in der Zukunft wiederhergestellt werden wird. Das ist die Story der Bibel. Wenn du dich jemals gefragt hast, was ist eigentlich so die Aussage der Bibel im Ganzen, das ist die Aussage. Was bedeutet der Begriff Reich Gottes? Gottes Ziel ist es, mit seiner Schöpfung perfekte Gemeinschaft zu haben. Die ganze Bibel atmet dieses Ziel Gottes. Gottes Ziel ist es, mit seiner Schöpfung perfekte Gemeinschaft zu haben. Und wisst ihr was? Als normaler freikirchlicher evangelikaler Prediger würde ich vielleicht, so im Durchschnitt, würde man hier schreiben mit dir. Aber es gibt so viel mehr. Gottes Ziel ist es, mit seiner Schöpfung als Ganzes perfekte Gemeinschaft zu haben. Also die Botschaft als Folgeschluss, die Botschaft vom Reich Gottes ist, dass wieder Zusammenkommen der Schöpfung mit Gott. Das ist die Botschaft vom Reich Gottes. Wenn Jesus vom Reich Gottes gepredigt hat, hat er gepredigt, Gott bringt seine Schöpfung mit sich selbst wieder zusammen. Und dieses Ziel, mit seiner Schöpfung perfekte Gemeinschaft zu haben, das erreicht Gott, indem er den Widerstand seiner Schöpfung überwindet und seine Schöpfung mit sich selbst versöhnt. Das ist die Botschaft der Bibel. Die Schöpfung ist gefallen, wir sind tot in unseren Sünden. Gott überwindet unseren Widerstand ihm gegenüber in seiner Gnade. Er schenkt uns Glauben und er versöhnt uns mit ihm. Er versöhnt die Schöpfung mit ihm aus freier Gnade. Und in diesem Spannungsfeld der letzten zwei Akte, da rein fällt die Botschaft Jesu. Eigentlich genau genommen, aber ich wollte keinen verwirren, ungefähr hier. So ein bisschen vor Beginn des zweiten Akts. Aber wir können sagen, die Botschaft Jesu fällt in dieses Spannungsfeld zwischen Erlösung und Wiederherstellung. In diesem Spannungsfeld hier sagt Jesus, Gottes Reich ist nahe. So, durchatmen. Sehr viel Theorie, aber ich finde es gute Theorie. Zweitens, was meint Jesus damit, dass das Reich Gottes nahe ist? Also er spricht nicht nur davon, dass Gott jetzt wieder alles zusammenbringt, sondern er spricht davon, dass dieses Zusammenkommen, dieses Wiederzusammenkommen der Schöpfung mit Gott, dass das nahe ist. So, das Reich Gottes, ist es da oder ist es nah? Wir können mal eine Abstimmung machen, das ist eine Quizfrage. Was meint Jesus, wenn er sagt, das Reich Gottes ist nahe? Wer von euch würde sagen, das Königreich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes kommt bald? Wer würde sagen, das stimmt? Die Königsherrschaft Gottes kommt bald. Okay, ein Drittel. Wer würde sagen, die Königsherrschaft Gottes ist schon da? Okay, auch ein Drittel. Was ist mit dem zweiten Drittel, im dritten Drittel los hier? Wer ist unentschieden? Wer weiß noch nicht so recht, wann er sich melden soll? Keiner, okay, dann... Okay, verwirrend. Also ist nun das Königreich Gottes da oder ist es nah? Ist es schon da oder ist es noch nicht da? Ach, Schlaumeier. An manchen Stellen in der Bibel, Lukas 13, Vers 28, Markus 10, Vers 23, ich lese es nicht vor, ich lüge nicht, ihr könnt nachschlagen später, Matthäus 7, Vers 21, da spricht Jesus vom Reich Gottes als in der Zukunft liegend. Er sagt, wer in das Reich Gottes kommen möchte, der muss dies und jenes tun. Oder wer dies so oder so lebt oder so zu Gott steht, der wird später im Reich Gottes, wenn er mal da ankommt, dies und jenes sagen, tun, denken. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, Lukas 11, Vers 20, Lukas 11, Vers 20, da steht Folgendes. Da sagt Jesus, wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Also manchmal sagt Jesus, das Reich Gottes liegt in der Zukunft und manchmal in der Bibel sagt Jesus, das Reich Gottes ist schon da. War Jesus verwirrt? Das kann nicht sein. Nee, ist auch nicht so. Die Aussagen Jesu über das Reich Gottes, zeigen uns, dass eine Datierung des Reiches Gottes nicht so einfach ist. Jesus selbst sagt, man wird es nicht so sehen, dass es auf einmal jetzt da ist. Man kann nicht sagen, da drüben ist das Reich Gottes und hier nicht, sondern das Reich Gottes ist unsichtbar und es ist mitten unter uns. Also die Königsherrschaft Gottes, wenn wir uns die Frage stellen, na, was heißt denn jetzt dieses Wort nahe, dann können wir nicht einfach sagen, es bedeutet, es ist schon da. Wir können aber auch nicht sagen, es ist noch nicht da. Wir müssen sagen, es ist schon da, aber auch noch nicht. Es ist schon da und es kommt bald. Klingt irgendwie ein bisschen verwirrend, ne? Das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist already not yet. Schon, aber noch nicht. Und ich möchte es mal veranschaulichen. Wer von euch kennt die Serie Band of Brothers? Diese Miniserie aus den USA, 12 Teiler. Kann ich nur empfehlen, es sind nur 5, was ist los mit euch? Es ist eine super gute Serie, die dreht sich um eine besondere Division im Zweiten Weltkrieg, amerikanische Division, die in Europa sich zur Frontlinie durchkämpft. Sehr gute Schauspieler, sehr gute Story, Blut natürlich auch mit dabei, also falls es dich irgendwie dann mehr interessiert. Und ich kann es nur empfehlen. Dieses Schon-Noch-Nicht-Prinzip, das kann man relativ gut veranschaulichen mit zwei militärischen Begriffen, die auch euch wahrscheinlich geläufig sind, die in dieser Serie oft vorkommen, aus der amerikanischen Militärsprache. Und zwar D-Day und V-Day. D-Day war die Landung der Alliierten in der Normandie und V-Day war dann 1945, als Hitler sich eine Kugel gegeben hat und Deutschland aufgegeben hat, kapituliert hat. D-Day ist Englisch für Decision Day, für den Tag X, Decision Day, der entscheidende Tag. D-Day ist der Tag der entscheidenden Schlacht, als die Amerikaner am Strand der Normandie sich durchgekämpft haben und durch die Frontlinie gebrochen sind, war das der Decision Day. Das war der Tag, an dem der Krieg gewonnen wurde. Das war der Tag, an dem klar war, wenn die Amerikaner da durchkommen, wenn sie diese Schlacht gewinnen, dann ist es die entscheidende, die kriegsentscheidende Schlacht. Der Tag der Entscheidung. Es war aber nicht der Tag, an dem der Krieg beendet war. Es war einfach nur der Tag, an dem der Anfang vom Ende klar war. An dem klar war, wie der Krieg verlaufen würde. Und der V-Day ist der Victory Day, der Tag des endgültigen Sieges. Also wenn man von V-Day spricht, dann spricht man von dem Tag, ab dem offiziell der Krieg zu Ende war. Ja? Und zwischen D-Day und V-Day liegt ein Zeitraum, der schon über den Sieg entschieden hat. Der D-Day hat den Sieg entschieden, aber er ist noch nicht vollkommen realisiert worden. Es gab immer noch Kämpfe nach dem D-Day. Und Jesu Leben und Tod und Auferstehung, das war, was wir den D-Day nennen könnten, während was wir in Offenbarung 20 bis 22 lesen, da kommen wir nachher noch zu sprechen drauf, da ist die Rede vom Victory Day, von der Erfüllung dessen, was jetzt schon feststeht, durch den Tod, durch das Leben, den Tod, die Auferstehung Jesu Christi. Das Reich Gottes ist schon und noch nicht wie D-Day und V-Day, könnte man sagen. Oder ein anderes Bild, wer von euch hat Kinder? Also mehr Kinder als Band of Brothers auf jeden Fall. Wenn ihr als Frauen eben euch gemeldet habt und ihr habt Kinder, dann habt ihr sehr, sehr wahrscheinlich eine Schwangerschaft erlebt. Und das ist die zweite Veranschaulichung, die ich mitgebracht habe. Ich habe Fotos gesucht, aber die waren alle irgendwie, wenn Schwangere sich fotografieren lassen, ist immer so ein bisschen hart an der Grenze zur Jugendfreiheit. Weiß nicht, was mit Müttern los ist, wenn sie schwanger sind, aber immer ganz züchtig, aber sobald sie einen dicken Bauch haben, Nacktfotos. Naja. Und bei einer Schwangerschaft ist es doch auch so, das Kind ist schon da. Als Jessie schwanger war mit unserem ersten Sohn, ich war so fasziniert von dem Gedanken, dass wenn ich auf diesen Bauch blicke, dass da mein Kind schon drin ist. Es war für mich schwer zu begreifen, dass das Kind schon da ist. Das Kind läuft gerade vom Wohnzimmer in die Küche. Im Bauch meiner Frau ist schon da. Wir warten eigentlich auf die Geburt. Das Kind ist noch nicht wirklich da, es ist halt so eingepackt, ich kann es noch nicht in der Hand halten, aber es ist trotzdem schon da. Und obwohl das Kind noch nicht da ist, also alle Frauen wissen das, obwohl das Kind noch nicht da ist, hat es extrem krasse Auswirkungen auf dein Hier und Jetzt, auf deinen Alltag. als Mutter, als werdende Mutter, spürst du schon dieses Kind in deinem Bauch. Es ist noch nicht wirklich da, aber du spürst, wie es tritt. Du merkst, dass du viel häufiger aufs Klo musst. Du merkst, dass du irgendwann nicht mehr auf dem Rücken schlafen kannst, weil du immer entweder nach links oder nach rechts fällst im Bett, ja, je nach Balance. Dieses Kind, obwohl es noch nicht da ist, verändert deinen Alltag maßgeblich. Ich sage nur Nestbautrieb. Mütter, werdende Mütter fangen irgendwann an, zukünftige Kinderzimmer zu streichen, Betten zu kaufen. Die können es schon 2 Monate vorher nicht mehr abwarten, irgendwelche Bordüren an die Wand zu kleben mit Snoopies drauf. Also wir hatten das nicht, ja. Aber wir haben andere Dinge getan im Kinderzimmer, irgendwie anders gestaltet. Die Zukunftsplanung verändert sich extrem, obwohl dieses Kind noch nicht da ist. Man plant schon mit diesem Kind. Und so ist auch mit dem Königreich Gottes, mit der Königsherrschaft Gottes. Sie ist noch nicht voll da, aber sie verändert unser Leben grundlegend. Sie ist noch nicht voll realisiert, aber irgendwie doch schon da. Das Königreich Gottes ist nahe, heißt, die Durchsetzung der Macht Gottes ist schon da und noch nicht. Die Königsherrschaft Gottes ist in Christus angebrochen, aber noch nicht voll realisiert und wird in der Zukunft voll realisiert werden. Und das Krasse ist, wir können jetzt schon Zeugen sein dieses angebrochenen Königreichs. Wir können jetzt schon als Christen Zeugen sein dieser angefangenen Durchsetzung der Macht Gottes. Und eines Tages werden wir erleben, wie seine Königsherrschaft vollkommen wiederhergestellt wird. So, genug Theorie. Wir haben rausgezoomt. Jetzt zoomen wir wieder rein ins Markus-Evangelium und gehen auf zur dritten Frage. Die erste Frage war, was bedeutet der Begriff Reich Gottes? Was bedeutet das, dass Reich Gottes nahe ist? War die zweite Frage. Und die dritte Frage ist, wie sieht das ganz praktisch aus, wenn Gottes Reich nahe ist? Und wenn man sich den Anfang des Markus-Evangeliums anguckt, ab Vers 14, 15, dann ist es wie eine zweiteilige Verkündigung. Ja? So Vers 14 und 15 sind der erste Teil, sind die Predigt Jesu. Und ab Vers 15 weiter ins Markus-Evangelium hinein ist die Veranschaulichung der Botschaft. Okay? Wir machen einfach mal das, was jeder machen kann, ohne Griechisch zu können, Hebräisch zu können, ohne irgendwie eine super Software zu haben. Wir können einfach mal in den Text reingucken und uns anschauen, was eigentlich der Text selbst uns sagt darüber, was es bedeutet, ganz praktisch, wenn das Reich Gottes angebrochen ist. Ich lese nochmal vor aus Markus 1, 14 und 15. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes, nämlich, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese Botschaft. Also Jesus hat mehr gesagt, aber die Evangelisten fassen seine Botschaft so zusammen. Er hat nicht jedes Mal die gleichen 3 Sätze gesagt. So, das ist die Predigt, 14, 15. Und ab Vers 16 kommt die Veranschaulichung. Wir lesen es uns jetzt nicht gemeinsam durch, ich fasse es einfach mal zusammen. Ihr könnt es euch daheim durchlesen, Markus 1, ab Vers 16. Da folgt die Veranschaulichung, wie das aussieht, ganz praktisch, wenn das Reich Gottes nahe ist. Also schon da ist, noch nicht voll realisiert ist, aber wie es aussieht, wenn das Reich Gottes anbricht. Erstens, Jesus ruft Sünder in die Nachfolge. Das Erste, was wir hören nach der Predigt, ist, dass er sich 4 seiner 12 Apostel am Strand zur Brust nimmt und sagt, folge mir nach. Lass alles zurück, komm und verende dein Leben radikal und lauf mit, wo ich hinlaufe. Wo Gottes Herrschaft anbricht, werden Sünder gerecht gesprochen und zu Nachfolgern Jesu gemacht. Das ist der erste Punkt vom angebrochenen Reich Gottes. Zweiter Punkt, Jesus befreit Menschen von dämonischen Mächten und heilt die Kranken. Jesus ist in die verschiedenen Dörfer gegangen und hat Dämonen ausgetrieben und hat die Kranken geheilt. So sieht es aus, wenn das Reich Gottes anbricht. Drittens, Jesus bricht gesellschaftliche Konventionen und isst mit Sündern und Zöllnern. Jesus schert sich nicht darum, ob jemand Sünder ist, ob jemand Zöllner ist, ob jemand Flüchtling ist, ob jemand Staatsbeamter ist. Es ist ihm egal. Er durchbricht gesellschaftliche Konventionen. Das ist ein Zeichen der angebrochenen Königsherrschaft Gottes. Und viertens, in Markus 1, Jesus predigt, 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 predigt. In Markus 1, Vers 36 bis 38, Jesus hat am Tag davor einen riesen Heilungs- und Befreiungsgottesdienst veranstaltet. Die ganze Stadt war zusammen und am nächsten Morgen suchen die Leute den und wollen noch mehr Spektakel, wollen noch mehr Heilung sehen, wollen noch mehr Befreiung sehen. Und seine Jünger denken sich, ah ja, stimmt, das wäre gut. Wo ist Jesus? Jesus ist nicht da. Er hat die Nacht durchgebetet, sie suchen ihn und sie finden ihn dann. Simon, Petrus und die bei ihm waren, eilten ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Im Sinne von, hey, was machst du hier? Wir haben hier eine super Karriereoption. Wir haben hier einen mächtigen Heilungs- und Befreiungsministry, der hier losbricht. Komm jetzt und mach dein Ding. Und dann sagt Jesus, er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen. In die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus sagt, hey, super cool, dass Leute geheilt werden, super cool, dass Leute befreit werden, aber wenn ich ihnen nicht sage, woher das kommt und dass dass Gott der Ursprung ist, wenn ich nicht predige, dann ist es alles irgendwie nicht so sinnvoll. Also, wir können sagen, wo Jesus die Königsherrschaft Gottes losbrechen lässt, da wird Jesus gepredigt. So, das ist, was wir rausfinden aus dem Markus-Text. Aber da haben wir nicht die ganze Story. Für den letzten Punkt müssen wir in die Offenbarung gehen. Das ist Punkt Nummer 5. Jesus wird Gottes Plan endgültig vollenden. Und da möchte ich euch vorlesen aus der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 3 bis 4. Offenbarung 21, 3 bis 4. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es zur Wiederherstellung, zur endgültigen Wiederherstellung kommt. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist deine Zukunft als Christ. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Was dich jetzt noch piesackt, was dich jetzt noch quält, was dich jetzt noch zum Stolpern bringt, was dich jetzt noch abhält davon, mit Gott, mit dir selbst, mit den Menschen, mit der Schöpfung eine intakte Beziehung zu leben, wird Vergangenheit sein und vergessen. Alles wird neu sein. Ich finde, das ist sehr begeisternd. Ich finde, dass wir in einer Zeit leben, wo das schon anbricht, wo wir das schon erleben können. Es ist sehr spannend, in so einer Zeit zu leben. Ich bin super froh, dass ich nicht in Akt 2 lebe. Einfach nur Sündenfall, keine Hoffnung, jeder muss abwarten, nichts passiert. Ja? Zwischendurch erwählt mal Gott einen Propheten, der führt das Volk dann mal in die richtige Richtung, dann fallen alle wieder ab und sie warten wieder. Ich bin super begeistert darüber, dass ich im, wenn schon nicht vierten Akt bis jetzt, wenigstens im dritten Akt leben darf und ich darf erleben, dass Menschen befreit werden. Ich darf erleben, dass Sünder zu Nachfolgern gemacht werden. Ich darf erleben, dass Kranke geheilt werden. Ich darf erleben, dass Jesus gepredigt wird und diese Wahrheit über Jesus und Gott Menschen frei macht. Das ist extrem cool. Und wir haben eben diese Hoffnung. Und nicht eine Hoffnung im Sinne von hoffentlich passiert es irgendwann, sondern diese Hoffnung in der Gewissheit, es wird mal alles gut werden. Und es führt uns zum letzten Punkt. Was bedeutet das für dich und mich? Es gibt viele Auswirkungen, die das Anbrechen des Reiches Gottes auf unser Leben hat. Und wir könnten jetzt eine ganzjährige Predigtreihe über diese Auswirkungen machen. Ich habe versucht, mal ein paar essentielle, die verschiedenen Bereiche berühren, unseres Lebens, unserer Beziehungen, die mal rauszuarbeiten. Es gibt natürlich viel mehr, aber ich möchte diese vier hier unterstreichen. Wenn das, was Jesus gepredigt hat über die Königsherrschaft Gottes, wenn das stimmt und wenn du Christ bist und Jesus Christus nachfolgst, dann hat es krasse Auswirkungen auf dein Leben. Die erste Schlussfolgerung, die wir treffen können, ist, Gott will dich. Wenn der Kern der Botschaft Jesu des Sohnes Gottes ist, dass es Gottes Ziel ist, die Schöpfung und sich selbst wieder zusammenzubringen, dann bedeutet es, dass Gott mit dir Gemeinschaft haben will. Dann bedeutet es, dass du ihm extrem wichtig bist. Dann bedeutet es, dass von Genesis bis Ende Offenbarung Gott einen extrem genialen Plan für dich hat, nämlich den Plan, dich in einen Zustand zu versetzen, der vollkommenes Glück und vollkommene Erfüllung bedeutet. Gott will dich. Ja, jetzt ist er weg. Gott will dich. Du kannst Gemeinschaft mit Gott haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir fällt es unheimlich schwer. Und Leute, denen es unheimlich leicht fällt, Gemeinschaft mit Gott zu haben, denen traue ich nicht so ganz. Wenn einer sich filmen lässt und irgendwie sich auf YouTube stellen lässt und erzählt, wie leicht es für ihn ist, so einfach so ein ganz normales, übernatürliches Leben zu leben und einfach jeden Tag Wunder erlebt, dann glaube ich dem das nicht. Dann glaube ich, dass der ganz schön viel spalt und wenig die Wahrheit verkündigt. Ich glaube, es ist möglich, Gott zu begegnen, aber ich bin misstrauisch. Es ist nicht leicht, Gott zu begegnen. Aber es ist möglich und Gott hilft uns dabei. Ups. Du kannst Gemeinschaft mit Gott haben und Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte, dass du verstehst, dass die Botschaft vom Reich Gottes bedeutet, dass es möglich ist und dass Gott dich in die Gemeinschaft ruft, auch wenn es nicht immer einfach ist. Bleib dran. Gott will dich. Zweiter Punkt. Deine Story ist ein kleiner Teil seiner großen Story. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann sagt er, ihr habt eine Story, ihr seid Teil einer mega genialen großen Story. Das ist erfreulich, aber nicht für Individualisten. Das ist für uns Individualisten, so uns Postmodernen, so eine heilsame Erkenntnis. Gott und Gottes Heilplan dreht sich nicht nur um dich, um mich und dein und mein Wohlergehen. Es gibt noch so viel mehr. Deine Story ist ein kleiner Teil von was Größerem. Deine Story, deine Probleme, dein Leben sind nicht das Größte und Wichtigste in diesem Universum. Es gibt was Größeres. Gottes Plan ist es, die ganze Schöpfung mit sich selbst wieder zusammenzubringen. Und du darfst wissen, du bist nicht der Nabel der Welt. Ich persönlich finde es verstörend und beruhigend zugleich, dass nicht ich der Nabel der Welt bin, weil wir alle denken, wir sind der Nabel der Welt. Stell euch vor, eine Gemeinde voll mit Nabeln. Ist das die Mehrzahl von Nabels? Du darfst wissen, du bist nicht der Nabel der Welt. Es bist nicht du auf die die Welt gewartet hat, damit das Reich Gottes aufbricht. Du bist ein kleines Puzzleteil in einer großen, großen Story. Aber gleichzeitig gilt, deine Geschichte ist Teil von Gottes großartiger Geschichte mit der Welt. Deine Geschichte ist Gott wichtig. Er integriert deine Story, dein Leben in seinen Plan und er nimmt dich mit und gibt dir diese Wiederherstellung am Ende. Drittens. Es gibt nur eine Option für dich und mich als Christen, ein Königreich-Lifestyle. Wenn du Nachfolger Jesu bist und ein Kind des Königreichs, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gerufen, ein Königreich-Lifestyle zu leben. Dann sind es nicht 10% der Gemeinde, die dazu gerufen sind, das sind dann die besonders spirituellen, mystischen, die Gott leichter begegnen als andere. Du bist gerufen, einen Königreich-Lifestyle zu leben. Was heißt es? Du bist gerufen zu dienen. Du bist gerufen, andere höher zu achten als dich selbst. Du bist gerufen, Sünder zur Umkehr zu rufen. Du bist gerufen, für Kranke zu beten, Menschen zu befreien aus den Mächten, die sie unterdrücken. Du bist gerufen, gesellschaftliche Mauern zu überwinden. Du bist gerufen, den einen Außenseiter in deiner Schulklasse, in deinem Studikurs oder in deiner Familie anzunehmen. Auch wenn es bedeutet, dass du dann auch auf einmal ein Außenseiter bist. Du bist dazu gerufen, wie Jesus, Gottes Willen zu tun und ihn zur obersten Priorität in deinem Leben zu machen. Ich lade dich heute Morgen ein, einen Königreich-Lifestyle zu leben. Weil nur dann sind wir wirklich das, wovon wir letzte Woche gehört haben, nämlich Hände und Füße Jesu, Leib Christi, Licht in der Finsternis, die Leute, die einen Unterschied machen, an deren Liebe man erkennt, dass sie zu Gott gehören. Und vierter Punkt, mit Gott gibt es immer Hoffnung. Wenn wir verstehen, was Jesus Christus über das Reich Gottes, über die Königsherrschaft Gottes, über die Durchsetzung der Macht Gottes gelehrt hat, dann gibt es immer Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so deine Wahrnehmung, wie die ist, aber mir scheint die Welt nicht wirklich in Ordnung zu sein momentan. Wir lesen über Krieg. 2015 waren 21 Länder offiziell im Krieg, oder es herrschte Krieg in 21 Ländern. Es gibt, und on top of it sind, ich glaube, über 400 bewaffnete Konflikte gewesen, politische Konflikte. Wir haben die Flüchtlingskrise, von der habt ihr schon mal gehört, glaube ich. In Amerika werden Körperteile von abgetriebenen Babys an die höchstbietenden Forschungsinstitute verkauft. Aber die Botschaft Jesu, dass das Reich Gottes, dass die Königsherrschaft Gottes in der Zukunft durchgesetzt werden wird, besagt, dass du trotzdem eine gigantisch geniale Zukunft vor dir hast. Ob du jetzt in Syrien gerade als Christ verfolgt wirst oder in einem Flüchtlingslager hier in Mannheim. Ob du gerade unter deinem Job leidest und unter deinem Chef. Ob du etwas getan hast in deiner Vergangenheit, das dich nicht loslässt. Du frisst dich innerlich auf wegen Schuld und Scham, die du auf dich gebracht hast. Die Botschaft Jesu sagt, dass du eine gigantisch geniale Zukunft in Christus hast. Es gibt so eine Lobpreisband, die ganz spannende Lieder schreibt, Deichkind. Und ein Lied heißt, die Welt ist fertig. Die Welt ist fertig, endlich fertig. Und man hört es, bing, von der Mikrowelle. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit recht herzlich. Ein Traum aus Schutt und Asche. Gut, es ist keine Lobpreisband, aber ich finde, sie erkennen den Zustand der gefallenen Welt recht deutlich. Die Welt ist fertig. So richtig fertig. Aber dein Gott, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, als deinen Herrn, Erlöser und größten Schatz, dann hast du einen Gott, der das Universum geschaffen hat und alles zusammenhält. Dein Gott ist der Gott, der die Kranken heilt. Dein Gott ist der Gott, der die Gefangenen und Gebundenen frei macht. Egal wie der Zustand der Welt momentan aussieht. Dein Gott ist der Gott, der Wunder tut. Dein Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Jetzt schon. Bei der Wiederherstellung werden keine Wunder mehr nötig sein. Was ist ein Wunder? Ein Wunder ist eine Sache, die eigentlich uns unmöglich erscheint und trotzdem geschieht. Deshalb ist ein alltäglicher Lifestyle der Wunder auch kein Lifestyle der Wunder, weil das widerspricht sich, ist ein Oxymoron. Wenn du zu diesem Gott, dem Vater von Jesus Christus, gehörst, gibt es kein Problem, das nicht zu lösen wäre. Wenn du zu diesem Gott gehörst, gibt es keine Situation, die aussichtslos ist. Bei Gott gibt es keine aussichtslosen Situationen. Und wenn es dir gerade gar nicht gut geht, denk dran, das Beste liegt noch vor dir. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst, egal wie gut es dir gerade jetzt geht, egal wie schlecht es dir gerade jetzt geht, das Beste liegt noch vor dir. Egal wie viel Segen Gott dir in diesem Leben geben wird, das wird aussehen wie ein kleines Wasserglas im Vergleich zu dem Ozean an Segen, der Realität sein wird an einem Zeitpunkt von V-Day, der Geburt, der Wiederherstellung. Das Beste liegt noch vor dir. Ich weiß nicht, was momentan deine persönliche Lebensherausforderung ist. Ich weiß nicht, was dich gerade extrem ablenkt vielleicht oder challenged. Aber ich glaube, dass Jesus zu jedem Einzelnen im Raum heute Morgen sagen möchte, die Zeit ist gekommen. Time's up. Die Zeit ist, in anderen Übersetzungen steht, die Zeit ist erfüllt. Die Wartezeit ist zu Ende. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Ich möchte noch beten. Gott, die Botschaft von deinem Reich ist so viel mehr, als wir uns oft so denken. Da, wo wir vor allem an uns denken, an unsere Erlösung, an unsere Rettung und vielleicht unsere Beziehung zur Schöpfung oder unsere Beziehung zu anderen oder was dann noch so sein mag in unserem Leben, gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Wir bitten dich, dass du uns einen Blick dafür gibst, dass bei dir so viel mehr ist, Herr. dass deine Königsherrschaft so viel mehr bedeutet. Und Gott, wir bitten dich, dass du unsere Beziehung zu dir weiter heilst, Herr, dass du unsere Beziehung zu uns weiter heilst, dass du unsere Beziehung zu anderen weiter heilst und dass du unsere Beziehung zur Schöpfung weiter heilst, Herr. Und schenke uns in unserem ganz normalen Alltag, in unserem ganz normalen Werktagsgedöns, schenk uns Hoffnung, schenk uns Glauben, schenk uns Erkenntnis deiner Größe, deiner Macht, deiner Stärke und lass uns mit neuer Kraft unser Leben in Richtung Unendlichkeit leben, unser Leben leben mit einem Königreich-Lifestyle und lass uns einen Unterschied machen in deiner Kraft. Mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir beten, was hier geschieht auf Erden, Herr. Mach uns zu einer Gemeinschaft von Menschen, die im Licht der Botschaft des Reiches Gottes lebt.